Aber ich möchte euch herzlich willkommen heißen. Wir sind ja nach einer langen Phase mit dem Philemon-Brief das letzte Mal ans Ende gekommen. Und jetzt machen wir ein paar Bücher zurück ins Alte Testament und wir werden uns ein kleines Buch aus dem Alten Testament anschauen. Es handelt sich um das Buch Haggai. Ich weiss nicht, wem sagt der Name etwas? Wer hat das schon mal gehört, den Namen? Wer wird sein Kind Haggai nennen? Okay, Simon. Genau. Der Haggai, das war einer von diesen ganz wenigen Propheten, der seine Botschaft tatsächlich auf offenes Ohr gefallen ist. Und tatsächlich eine Auswirkung hatte im Volk. Und nur schon diese Tatsache macht das Buch für uns zu einer grossen Ermutigung und zu einem grossen Gewinn, sich mit dem zu befassen. Der Haggai, der wirkt dabei zusammen mit dem Sacharja kurz nach der Rückführung aus dem babylonischen Exil. Und wir lesen das im Esra. Der Esra ist eigentlich wie der historische Hintergrund zum Haggai-Buch. Und darum werden wir uns in dieser Serie auch immer mal wieder mit dem Esra befassen oder mal schauen, was sagt jetzt der Esra zu dieser Situation. Der Haggai hat eine ganz, ganz einfache Botschaft eigentlich. Seine Botschaft handelt vom Haus vom Herr, vom Haus Gottes. Um den Ort, wo Gott einem Mensch begegnen will. Und dabei blickt er nicht nur auf den Tempel als Gebäude, sondern viel weiter auf Jesus Christus, wo der wahre Tempel ist. Und in dem wir auch selber zum Tempel werden dürfen. Und so spricht der Haggai nicht einfach losgelöst von Raum und Zeit, sondern, was ganz spannend ist an diesem Buch, es gibt ganz exakte Datierungen. Datierungen auf den Tag genau. Und von denen gibt es ganze 5. Und darum ist es ganz wichtig, dass wir jetzt auch am Anfang uns ein bisschen Zeit nehmen, um die historischen Hintergründe anzuschauen, um anzuschauen, ja, was ist denn bei diesen Daten wirklich alles so passiert. Aber zuerst wollen wir jetzt einfach mal Haggai 1, 1 bis 4 zusammenlesen. Im zweiten Jahr des Königs Darius, am ersten Tag des 6. Monats, erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai an Serubabel, den Sohn Shealtiels, den Statthalter von Juda, und an Jeschua, den Sohn Jozadaks, den Hohepriester, folgendermaßen. So spricht der Herr der Herrscharen. Dieses Volk sagt, es ist noch nicht die Zeit zu kommen, die Zeit, um das Haus des Herrn zu bauen. Da erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen. Ist es aber für euch an der Zeit, in eure getäfelten Häuser zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? Ich lese nochmal Vers 1. Im zweiten Jahr des König Darius, am ersten Tag des 6. Monats, erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai an Serubabel, den Sohn Shealtiels, den Statthalter von Juda, und an Jeschua, den Sohn Jozadaks, den hohen Priester, folgendermaßen. Wir sehen ganz am Anfang da schon die erste Datierung. Und die Datierung ist natürlich nach der babylonischen Datierung gemacht. Und das sagt uns heute nicht mehr ganz so viel. Ich nehme an, die meisten wissen jetzt nicht gerade, wann jetzt der Darius das erste und das zweite Jahr war von dem. Darum habe ich das für euch umgerechnet. Und das ist ziemlich genau der 29. August 520 vor Christus. Und das wissen wir ganz genau, wenn wir die historischen Hintergründe auch außerbiblisch noch wissen, wo man dann ganz klare Datierungen machen kann. Und das ist der erste Tag des Monats, das war ein Neumondfest. Und am Neumondfest, das ist noch als Hintergrund wichtig, da ist auch Opfer dargebracht worden. Das war ein Fest, das eigentlich auch geopfert worden ist. Und was haben wir jetzt noch für andere Umstände, die zu dieser Prophezeiung von dem Auftreten von dem Haggai überhaupt führen? Und wir wollen jetzt einen kleinen Streifzug einfach durch Geschichte machen, um die Hintergründe zu sehen. Juda ist unter dem Nebukadnezar um etwa 605 vor Christus ins Exil verschleppt worden. Ein paar Jahre später, um 586 vor Christus, ist dann auch der Tempel und Jerusalem zerstört worden und auch die restlichen noch auf Babylon geführt. Und dabei hat der Jeremia zu dieser Zeit geweissagt, dass das Exil der Juden 70 Jahre dauern wird. Wir lesen das im Jeremia 29, Vers 10. Das ist eine ganz wichtige Prophezeiung fürs Volk gewesen. Fürwahr, so spricht der Herr, wenn die 70 Jahre für Babel gänzlich erfüllt sind, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort, euch an diesen Ort zurückzubringen, an euch erfüllen. Gott wird nach 70 Jahren das Volk aus dem Exil zurückführen. Das ist die Verheißung, die der Jeremia vor 70 Jahren gemacht hat. Und in der Tat hat der König Kyros, der war ein anderer König, um 538 vor Christus, also ziemlich genau 70 Jahre nach der Verschleppung, ein Edikt erlassen. Nämlich ein Edikt, das wir im Esra 1,2 noch nachlesen können. Das lese ich jetzt nicht vor, könnt ihr selber machen. Dass die Rückkehr und der Tempelbau von oberster Ebene befiehlt. Der Kyros befiehlt, dass das Volk zurückkehren soll und den Tempel, das Haus Gottes, wieder bauen soll. Und so kommt eine kleine Gruppe von etwa 50'000 Leuten zwei Jahre später, etwa 536 vor Christus, an in Jerusalem. Und das Erste, was sie machen, die kleine Gruppe, ist, sie fangen an, den Brandopferaltar wieder aufzurichten. Und sie fangen an, wieder Opfer darzubringen auf dem Altar. Sie startet enthusiastisch und motiviert. Aber eine kurze Zeit später liegt der Bau einfach brach. Es wird nicht mehr weitergebaut am Tempel. Es muss weitere 14 Jahre vergehen, bis der König Darius der Erste an die Macht kommt. Und der Darius der Erste, der regiert von 522 bis 486 vor Christus. Und da ist ganz wichtig zu sehen, wie er an die Macht gekommen ist. Er ist nämlich an die Macht gekommen aus einer grossen Konfliktsituation. Er hat die ersten zwei Jahre von seiner Regierungszeit dabei verbracht, um wieder Ordnung ins Reich zu herstellen, ins Persische Reich. Wir wissen, dass am 16. Oktober 521 vor Christus der Darius siegreich aus seiner 19. Schlacht gekommen ist. Und so eigentlich für Ruhe und wieder Frieden gesorgt hat in seinem Reich. Im Persischen Reich, wo eben auch Jerusalem dazugehört hat. Kurz also, nachdem der Darius der Erste Ruhe und Frieden wiederhergestellt hat, tritt also der Prophet Haggai auf. Und da kommt die Exaktheit von der Bibel und der biblischen Bericht führen. Gottes Wort, das ist nicht einfach ein Märchenbuch, wo irgendwann jemand eine Geschichte aufgeschrieben hat, sondern es ist in Raum und Zeit real passiert. Und das können wir nachprüfen und das können wir nachvollziehen und das können wir immer mehr nachvollziehen, je mehr archäologische Funde gemacht werden. Im zweiten Jahr von Darius war also Friede im Reich gewesen. Und somit die beste Bedingung gegeben für die Botschaft, die jetzt der Haggai am Volk verkündet. Und wir sehen so, wie gewaltig genau Gottes Zeitplan ist. Wie gewaltig genau Gott handelt in Raum und Zeit. Gott sieht das ganze Weltgeschehen. Er sieht nicht nur einfach auf Jerusalem und sieht, wie es jetzt den Juden geht, sondern er sieht den ganzen hinteren persischen Reich, wenn der zuerst die Reich muss wieder einen, wenn der wieder muss Frieden herstellen, wenn auch im hintersten Ecke noch Kampf führt. Und Gott sieht das und er reagiert dann, wenn die richtige Zeit ist. Weil Gott weiß, wann die beste Zeit ist. Und in dieser Zeit spricht Gott also zum Zerubabel und zum Jeschua. Und was sind das für zwei Leute? Wir wollen die auch kurz vorstellen. Der Zerubabel, der war ein Nachkomme vom König David. Und Gott hat dem König David verheißen, dass aus seiner Linie ein ewiger König kommen wird. Der ewige König und Retter, der Messias. Wir lesen das im 2. Samuel 7 für all die, und dem nachgehen wollen. Und der Zerubabel, der ist jetzt nach der Verschleppung vom Volk eigentlich noch der letzte übrig gebliebene Nachfolger gewesen. An ihm ist also die ganze Fülle von der messianischen Verheißung gegangen. Und wir sehen da wieder Gottes wunderbares Handeln über Generationen hinweg. Der Zerubabel, der heisst Sohn von Babel. Er ist in Babel geboren, im Exil geboren. Und trotzdem hat es Gott geführt, dass er jetzt Statthalter von Juda ist und dass er zurück auf Jerusalem gegangen ist. Das ist kein Zufall, dass genau der Zerubabel dort ist, weil er die königliche Linie repräsentiert. Aber jetzt spricht der Haggai auch noch zu jemandem anders, nämlich zum Hohepriester im Jeschua. Und der Hohepriester, das war die zentrale Wichtigkeit für den Tempeldienst. Denn nur der Hohepriester hat das Opfer am grossen Versöhnungstag darbringen. Und so auch ins Allerheiligste eintreten. Und so repräsentiert der Hohepriester da das ganze Volk von Gott. Ja, steht als Mittler zwischen Volk und Gott ein. Das ist also eigentlich die geistliche Führung. So spricht also der Haggai da zum König und zum Priester gleichermaßen. Und das ist spannend eigentlich, weil wenn man Propheten vor dem Exil liest, in Jeremia, in Jesaja, die prophezeien eigentlich nie am Priester. Die prophezeien vorwiegend an den weltlichen Königen. An den Herrscher. Und jetzt ändert sich das. Und damit verweist der Haggai noch viel weiter in die Zukunft, wo der wahre König und hohe Priester Jesus Christus die beiden Ämter vereint. Der Messias und Retter vereint beide Ämter. Er ist König und hohe Priester gleichermaßen. Und darin dürfen wir selber zum königlichen Volk und zum heiligen Priestertum werden. Wie das der Petrus im 1. Petrus 2, Vers 9 sagt. 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Wir sind ein königliches Priestertum durch den wahren König und Priester Jesus Christus. Jesus Christus hat uns zu Königen und Priester gemacht. Und darum sind wir nicht mehr länger auf Propheten angewiesen, wie das Volk zu dieser Zeit, sondern wir haben direkten Zugang zu Gott. Wir wissen direkt, was Gottes Wille ist, weil wir sein Wort sogar schriftlich haben. Es ist nicht so, dass wir irgendwie auf einen Papst oder einen Bischof angewiesen wären, zum Gottesdienst zu feiern. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Ich habe kürzlich einen eher sehr bedrückenden Bericht von Open Doors über China gelesen. Und die haben geschrieben von einem Christ in China, wo ihnen gesagt haben, ich kann 17 Jahre nicht mehr Gott arbeiten. Seit 17 Jahren kann ich das nicht mehr. Und dann haben sie ihn gefragt, ja warum? Und dann hat er gesagt, ja weil unser Prediger in Gefangenschaft ist seit 17 Jahren. Ich kann nicht mehr vor Gott kommen ohne ihn. Und er hat nicht verstanden, dass er ja selber zu Gott kommen kann. Dass er einen Mittler hat, der im Himmel ist, Jesus Christus. Und das ist die grosse Errungenschaft, die uns die Reformation so wichtig gemacht hat. Dass wir selber unsere Bibel dürfen studieren. Dass wir selber das Wort Gottes lesen können. Dass wir selber zu Gott kommen dürfen. Und das ist ein riesiges Privileg, das wir haben. Das wir oft gar nicht ernst nehmen. Und das wollen wir uns immer wieder vor Augen haben. Es ist keine Last, das Wort Gottes zu lesen, sondern es ist ein Privileg und eine Freude. Was hat jetzt Gott am Volk zu sagen? Wir lesen das im Vers 2. So spricht der Herr der Herrscharen. Dieses Volk sagt, es ist noch nicht die Zeit zu kommen. Die Zeit, um das Haus des Herrn zu bauen. Wir finden in dem ersten Ausspruch ein paar spannende Details. Gott spricht also jetzt 16 Jahre, nachdem die erste Rückführung eigentlich angekommen ist. Und der Tempel liegt nach 16 Jahren jetzt immer noch in Trümmern. Nur der Brandopferaltar, den sie ganz am Anfang aufgebaut haben, steht. Aber Gott spricht. Und das ist etwas Schönes. Gott spricht. Er hat sein Volk nicht vergessen, sondern viel mehr, er weiß genau, was im Volk vorgeht. Und Gott stellt sich da als Herr von der Herrscharen vor. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wie Gott sich jeweils vorstellt. Gott stellt sich als Herr von der Herrscharen vor. Gott ist der Herr über all Herrscharen. Er ist auch der Herr über den König Darius, der jetzt so erfolgreich von seinen 19 Schlachten zurückgekommen ist und meint, er hat alles in seiner Hand. Nein, Gott ist auch der Herr von diesen Herrscharen vom Persischen Reich. Er ist der, der am Ende bestimmt, zulässt und verhindert. Und wie schnell lassen wir uns erschrecken oder ermutigen von irgendwelchen Mächten oder Gewalten, die in dieser Welt gerade herrschen. Aber unser Gott ist auch über diese Herrscharen Herr. Er steht auch über dem. Gott sieht weiter als unser Vorgarten. Er sieht das Grosse und Ganze an. Er sieht das ganze Weltgeschehen an. Und er sieht seinen grossen Plan in dem. Und das ändert die ganze Sicht auf all das Schlimme, was in unserer Nachbarschaft vielleicht passiert. In all diesen schlimmen Nachrichten, die wir in der Welt sehen. Denn am Ende wird Gott alles für seinen guten Zweck verwenden und führen. Und darum hilft es nicht, wenn wir uns irgendwo in irgendwelche Sorgen über weltliche Sachen verkriechen. Wenn wir irgendwo meinen, wir müssen da alles noch bis zum letzten Detail durchschauen. Nein, Gott durchschaut alles. Gott weiß alles, nicht wir müssen das. Und das befreit uns. Das können wir nämlich ablegen vor Gott und sagen, Herr, du hast das in deiner Hand. Herr, du siehst meine Sorgen, du siehst meine Ängste und ich weiß, dass du es ernst nimmst, aber ich weiß auch, dass du mehr siehst als ich. Und so sage Herr, ich will meine Energie für dein Reich, für deinen Auftrag verwenden. Und der gewaltige Gott spricht jetzt zu seinem Volk und er zeigt da, dass er ihre Sorgen, aber auch ihre Ängste, aber auch ihr falsches Verhalten genau kennt. Denn Gott zitiert da die Menschen selber. Er zitiert sein Volk. Und das ist ganz spannend. Gott zitiert das, was das Volk sagt. Gott sieht und hört sein Volk. Ihm entgeht nichts und er nimmt es ernst. Ja, Gott wischt nicht einfach irgendetwas unter den Tisch, sondern in seiner Gnade spricht er es an. Denn in dem Volk hat sich eine ganz ungesunde Meinung breit gemacht, dass es noch nicht an der Zeit ist, den angefangenen Tempel fertig zu bauen. Und das ist eine Situation, die vielleicht die meisten da drin selber kennen. Wir starten motiviert in unserem Glaubensweg. Aber irgendwie ein paar Jahre oder vielleicht sogar ein paar Wochen später sind wir immer noch am gleichen Ort. Wir haben keinen Fortschritt gemacht. Wir haben vielleicht den Brandopferaltar aufgerichtet, aber irgendwo ist gleich noch ganz viel Weg vor uns und wir kommen nicht vorwärts in der Heiligung. Und da will uns Gott auch immer wieder herausfordern. Weiterzukommen. Und das bedeutet, dass er uns auch unangenehme Dinge offenbart und anspricht. Das ist nämlich Ausdruck von seiner Liebe. Denn wenn Gott Sachen uns aufzeigt, zeigt er auch, dass wir ihm nicht egal sind, dass er uns ernst nimmt. Das Schweigen Gottes, das ist das härteste Gericht, das einem Menschen widerfahren kann. Und am Ende wird sein Schweigen über ganz viel ewig sein. Und darum ist es so wichtig, dass Gottes Reden zu uns eben nicht Verurteilung ist, sondern Gnade. Wenn Gott etwas anspricht, auch wenn es weh tut, ist das Gnade von ihm, weil er uns ernst nimmt. Warum ist jetzt aber der Tempel überhaupt so wichtig? Man könnte sich ja fragen, ja, braucht es das Gebäude jetzt wirklich? Jetzt der Brandopferaltar, der steht da, man kann da ja ein bisschen opfern. Braucht es jetzt da noch das Haus dazu? Ich meine, Gott braucht das ja gar nicht eigentlich. Die Antwort auf diese Frage finden wir, wenn wir uns mal mit der Funktion und eigentlich auch der Symbolik vom Tempel auseinandersetzen. Denn das Wichtigste am Tempel war das Allerheiligste. Dort, wo die Bundeslade platziert war, dort, wo die Herrlichkeit Gottes über dem Gnadenthron geruht hat. Und niemand hätte das Allerheiligste rein dürfen, es sei denn, es war der hohe Priester gewesen, und das auch nur einmal im Jahr nach einer riesenlangen Reinigungszeremonie. Am grossen Versöhnungstag hat einmal im Jahr der hohe Priester in das Allerheiligste rein dürfen. Und er hat dort eine Sühnung für das ganze Volk und sich selber müssen erwürgen. Er ist in Gottes Gegenwart getreten, um das Opferblut von dem Sühnelamm dort zu vergüssen. Und ohne Tempel war also kein Allerheiligste da gewesen. Ohne Tempel war also der grosse Versöhnungstag nicht feierbar gewesen. Es war unmöglich gewesen, das zu feiern, wenn der Tempel nicht steht, wenn das Allerheiligste nicht dort ist. Und ohne Versöhnung ist aber auch kein rechter Gottesdienst möglich. Denn Sünde trennt uns von Gott und seiner Gemeinschaft. Die Opfer auf dem Altar, auf dem Brandopferaltar, sind somit Gottesdienst ohne Gottes Beziehung gewesen. Es war ein toter Traditionsglaube, den sie da praktiziert haben. Und darum nennt Gott sein Volk da ironisch auch nur dieses Volk und nicht mein Volk. Der Haggai tritt also da am Neumondfest auf, dann, wenn Brandopfer auf dem Altar gebracht werden, und er hebt hervor, dass all das nichts bringt, ohne die Möglichkeit für diese Versöhnung mit Gott. Ohne die Möglichkeit von dem ins Allerheilige treten vom hohen Priester. Vor einem rechten Gottesdienst muss Versöhnung mit Gott stattfinden. Sonst ist das unmöglich und das gilt bis heute. Denn der Tempel, der war ja nur ein Schatten auf die wahre Versöhnung, auf Jesus Christus, der kommen soll. Wo im Tempel der Hohepriester sich all Jahr neu reinigen musste, all Jahr neu reines Opfer darbringen musste, all Jahr neu mit reinem Blut dort eintreten musste, hat Jesus Christus sich selber einmalig als wahres Opfer dargebracht. Er hat am Kreuz für uns unsere Sünde mit seinem eigenen reinen Blut vergeben. Wie das im Hebräer 9, 11 bis 12 steht. Hebräer 9, 11 bis 12, jetzt lesen wir. Als aber der Christus kam, als ein hoher Priester der zukünftige Heilsgüter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken oder Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Jesus Christus hat das Opfer vom grossen Versöhnungstag ein für allemal real und vollkommen dargebracht. Und darum brauchen wir heute den Tempel nicht mehr. Und das ist die wunderbare Nachricht vom Evangelium, dass Jesus für uns gestorben ist, weil er der Einzige ist, der das wahre und reine Opfer hat können darbringen. Ja, Jesus Christus ist das Original. Er ist kein Vorschatten. Durch ihn dürfen wir permanent und nachhaltige Vergebung von unserer Sünde haben und versöhnt sie mit Gott. Und das Einzige, was wir dafür tun müssen, ist zu glauben, dass das wirklich so ist. Zu glauben, dass das Gnadengeschenk auch mir gilt. Und ich möchte dich ansprechen, wenn du vielleicht die Gnade noch nicht angenommen hast. Frag dich, was hindert dich daran, das anzunehmen? Was hindert dich daran, das Werk vom wahren Hohepriester in Anspruch zu nehmen? Gott geht es beim Bau vom Tempel also nicht darum, dass er irgendwie etwas benötigen wird. Gott selbst benötigt kein Haus. Ein Haus kann ihn ja nicht mal fassen. Doch er will, dass der Tempel gebaut wird, weil er den Menschen begegnen will. Weil es ihm um den Mensch geht. Der Herr von der Herrscharen zeigt sich da also als einer, der sich den Menschen annimmt in seiner Gnade und Liebe. Nicht Gott benötigt den Tempel, sondern wir benötigen ihn. Und trotzdem hat jetzt das Volk aufgehört, den Tempel zu bauen. Und wir können uns fragen, ja, warum? Warum haben sie die Ausrede gebracht, dass es noch nicht an der Zeit ist? Und ich habe ein paar mögliche Sachen aufgelistet. Zuerst haben sie haben Furcht gehabt, Furcht vor den umliegenden Völkern, die so stark sind und sie bedrängt haben. Sie haben vielleicht auch pragmatisch überlegt. Es ist doch viel einfacher, wenn wir den Tempel mal sein lassen. Der läuft uns schon nicht davon. Viel wichtiger ist vielleicht, dass jetzt mein Haus mal steht. Vielleicht war es auch Faulheit und Selbstsucht gewesen. Zuerst muss ich mich um mich selber kümmern. Und dann, wenn ich noch Zeit habe, schaue ich dann mal weiter. Oder ein anderer Punkt ist vielleicht eine falsche theologische Schlussfolgerung. Warum das? Ja, der Jeremia hat 70 Jahre prophezeit. Und wenn man jetzt rechnet, von der Zerstörung vom Tempel bis 520 sind die 70 Jahre noch nicht ganz erfüllt gewesen. Sondern es haben noch 4 Jahre gefehlt. Darum, es ist noch nicht Zeit. Wir können noch nicht anfangen. Falsche theologische Schlussfolgerungen sind sehr gefährlich. Das Volk hat also alle möglichen Gründe gehabt, um den Bau nicht zu machen. Aber sie haben dabei das Wichtigste vergessen. Dass ihre mangelnde Beziehung mit Gott nur zu ihrem eigenen Nachteil führt. Und wir können jetzt da stehen und sagen, nur den Kopf schütteln und sagen, ja, wir hätten das sowieso besser gemacht. Die sind halt einfach wieder das Volk Israel gewesen, die haben es halt nie gecheckt. Nein, es ist viel besser, wenn wir uns von Gottes Wort selber prüfen und überführen lassen. Auch wenn das vielleicht sehr unangenehm erscheint. Wo handeln wir vielleicht ähnlich wie das Volk? Wo habe ich vielleicht schon gesagt, dass jetzt die falsche Zeit ist, zum Gottes Auftrag und Befehl zu gehorchen? Ich könnte ein paar Beispiele machen und vielleicht findet sich einer in diesem Beispiel. Das erste ist vielleicht deine Berufung. Vielleicht hast du schon lange eine Berufung auf dem Herz, wo Gott dir sagt, du sollst das machen und du sagst, es ist nicht an der Zeit, das zu machen. Vielleicht ist es ganz praktisch, Vergebung üben. Es ist noch nicht an der Zeit, zu vergeben. Ich will meinen Zorn jetzt zuerst mal noch ein bisschen geniessen. Vielleicht ist es der Glaubensalltag von dir. Es ist noch nicht an der Zeit, Gebet und Bibel lesen. Das kann auch noch ein bisschen warten. Vielleicht ist es auch der Auftrag, den Jesus Christus uns selber gegeben hat. Evangelisieren. Ein Zeugnis sein. Es ist noch nicht an der Zeit. Ich habe doch selber noch so viele Probleme in meinem Leben. Ich muss mich zuerst selber finden. Noch ein bisschen Know-how an Schulen. Oder die Endzeit ist ja sowieso bald, es hat eh keinen Wert mehr. Es ist nicht die richtige Zeit. Vielleicht hast du aber auch mit Sünden zu kämpfen momentan und sagst, ja, es ist noch nicht an der Zeit, mich um das zu kümmern. dass das Vergehen von Jesus Christus mich zu verändern lässt zu seinem Heiligen Geist. Es passt mir eigentlich gerade so. Oder am Schluss auch deine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Es ist noch nicht an der Zeit, mein Leben zu übergeben. Ich habe ja noch eine Zeit. Ich bin ja noch jung vielleicht. Aber auch da ist die richtige Zeit jetzt. Wir wollen uns immer wieder von Gottes Wort prüfen lassen. Und durch die Kraft und die Gnade von Jesus Christus auch unser Verhalten ändern, wenn er uns von etwas überführt. Und ich möchte dir jetzt auffordern, nimm dir heute ganz bewusst die Zeit. Und es ist heute die rechte Zeit, um das zu machen. Zu prüfen, wo du vielleicht Punkte hast, wo du dich am Zeitplan Gottes versperrst. Wo du vielleicht einen von diesen Punkten in deinem Leben siehst. Oder vielleicht auch etwas anderes, und Gott dir schon lange aufs Herz legt. Und dann prüf dich, warum mache ich es nicht. Ist meine Ausrede etwas, das verhebt oder eben nicht? Und da ist so wichtig zu wissen, dass wenn Gott uns etwas aufträgt, dann ist es die richtige Zeit. Weil Gott sorgt dafür, dass die richtige Zeit ist. Er hat ja alles in seiner Hand. Und wenn er sagt, jetzt ist die richtige Zeit für das, dann wird er dafür sorgen, dass die richtige Zeit auch ist. Gott wird den Weg selber frei machen, wenn er etwas aufträgt. Und das kommt im Vers 3 bis 4 nochmal raus. Da erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen: Ist es aber für euch an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? Zum zweiten Mal ergab das Wort Gottes am Haggai. Und es sind nicht am Haggai seine eigenen Gedanken, seine eigenen Worte, sondern er ist nur Werkzeug Gottes. Und das wird im Haggai-Buch immer wieder betont, ganz stark betont. Das Wort Gottes ist und wirkt. Und der Haggai ist nur Werkzeug. Und das ist das ganz Erstaunliche, was wir in der ganzen Bibel immer wieder sehen. Dass der unendliche, allmächtige Gott uns fehlerhafte Menschen braucht, um sein fehlerloses Wort zu übermitteln, zu verkünden. Und da kommt Gottes Liebe, aber auch seine absolute Souveränität zum Vorschein. Es ist Ausdruck von der Allmacht Gottes, dass Gott sich's leisten kann, uns fehlerhafte Menschen zu brauchen, um sein Reich zu bauen. Was für eine gewaltige Ehre, aber was auch für einen gewaltigen Beweis von Gottes Macht. Ja, jeder da drin ist schwach, um Gott auch nur die Schuhriemen lösen, wie das der Johannes so schön sagt. Aber Gott ist genug stark, um unsere Schwachheit zu verwenden. Wir sind schwach, um Gott auch nur etwas zu geben. Aber Gott ist genug stark, um uns in seinem Reich zu verwenden. Und Gott zitiert jetzt nicht mehr das Volk, sondern er stellt eine Frage. Und damit zeigt er eigentlich, wo das eigentliche Problem beim Volk liegt. Das Volk hat den Tempelbau gestoppt, aber dafür ihre eigenen Häuser eingerichtet. Und Gott kritisiert jetzt da nicht, dass wir uns nicht dürfen um unser eigenes Haus kümmern, dass wir uns nicht dürfen einrichten, sondern er hebt vielmehr den Widerspruch raus. Die Juden haben den Tempelbau auf die Seite gestellt und sich um andere Sachen kümmert. Gott und sein Auftrag ist auf einmal zur Nebensache geworden. Und die Lage ist dabei lange nicht so prekär gewesen, dass der Tempelbau nicht gemacht werden konnte. In Esra 4 lesen wir, dass nämlich kurz nach dem Kyros-Edikt der König Ahasveros an die Macht gekommen ist. Und der König Ahasveros, der hat das Gebot erlassen, das wir im Esra 4, 21 lesen. Dort steht: So gebt nun Befehl, dass man diesen Männern wehre, damit diese Stadt nicht gebaut wird, bis es von mir angeordnet wird. Wir lesen da von der Stadt, die nicht gebaut werden soll, nicht exklusiv vom Tempel. Jetzt aber steht die ganze Stadt im schönen Bau, die Häuser sind eingerichtet, aber der Tempel, der steht immer noch in Schutt und Asche. Wenn also die Häuser gebaut werden können, dann kann auch das viel Wichtigere der Tempel gebaut werden. Und so ruft Gott heute noch zu. Ist es nicht an der Zeit, Zeit für das Wichtigste im Leben? Zeit, um sich um Gottes Beziehung zu kümmern. Und die Begegnung mit Gott, dem Einzigen, der eine Ewigkeit Perspektive gibt. Wie antwortest du auf die Frage Gottes? Der Haggai fordert uns raus, dem mächtigen Gott, der sich uns angenommen hat, ganz hinzugeben. Eine Hingabe, die nicht unbelohnt bleibt, sondern sich lohnt. Und das ist das grosse Paradoxum im Reich Gottes, dass wenn wir uns um Gottes Angelegenheit zuerst kümmern, der Rest ganz von allein kommt. Wir lesen das in Matthäus 6,3. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Gott handelt in Ruhm und Zeit und darum sind seine Gebote und sein guter Wille für uns nicht losgelöst von unserem Leben, von dem, was wir in Ruhm und Zeit auch erleben. Gott weiß, was wir brauchen. Aber Gott weiß auch, was viel wichtiger ist als das, was wir oft an erster Stelle stellen. Gott legt also mit dem Tempelbau keine Last aufs Volk, sondern will eine viel, viel grössere Last, nämlich die Last der Sünde und das Trennsein von ihm angehen. Und darum liegt Gott so viel daran, dass der Tempel gebaut werden soll, dass sich das Volk endlich wieder um das kümmert. Und so geht es im Haggai auch um unsere ganz persönliche Not. Denn auch wir benötigen Gott und seine Versöhnung. Und so sind Gottes Gebote und Weisungen auch für uns Liebesgebot. Gebot, wo wir aus Liebe erst zu ihm erfüllen können. Wie im Johannes 14, 15 steht, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Liebe will das Beste für jemanden. Und wenn wir Gott lieben, dann wissen wir, dass er seine Gebote gut sind und wertvoll sind und besser als alles andere ist für unser Leben. Das Befolgen von Gottes Gebot und Weisungen führt am Ende zu vier Sachen. Nämlich zu Gottes Ehre, zu Dank, zum Lob, aber auch zum eigenen Nutzen für uns selber in Ruhm und Zeit. Und bis in alle Ewigkeit. Und so zeigt uns der Haggai nicht einen Gott auf, der irgendetwas benötigen würde, der irgendwie nicht existieren kann, wenn jetzt das Tempel nicht gebaut ist. Sondern er zeigt uns ein Volk, das Gott benötigt. Ein Volk, das auch wir sind. Und das hat sich bis heute nicht verändert, die Tatsache, dass Gott nichts benötigen wird. Aber wir benötigen Gott. Und so werden wir als Gemeinde gemeinsam auf dem Weg machen, uns von Gottes Wort in dieser Serie immer wieder ausrichten zu lassen, wenn das Volk hat machen lassen. In der Hoffnung, dass sein Wort auch bei uns auf offene Ohren stoßen darf, auch bei uns Veränderung vollziehen darf in unserem Leben. Denn da liegt ein ganz grosser Nutzen auch für uns drin. Amen. Ich könnte noch beten. Ja, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du der wahre hohe Priester bist. Dass du dein reine Blut für uns ein für alle Mal vergossen hast. Und dass wir durch dich selber dürfen zum königlichen Priestertum werden. Dass wir nicht mehr einen Papst oder irgendeinen Prophet brauchen, der uns zeigt, was dein Wille ist, sondern dass du direkt durch dein Wort zu uns redest. Und dass wir dein Wort dürfen erkennen und dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast, der uns zeigt und führt und leitet in dem. Und so, Herr, bitten wir dich, dass du uns immer wieder persönlich zeigst, wo wir noch nicht die richtige Zeit haben. Wo wir noch Ausreden finden, um deine Zeit wahrzunehmen. Tun du uns da immer wieder leiten in deiner Gnade. Tun du immer wieder auch in unser Leben sprechen, damit wir dürfen dein Segen in unserem Leben erfahren, aber auch zum Segen werden für andere. Dir ist Lob und dir. Amen.
Merci Sandro.